Danke, Markus, für die Lesung des Textes. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Sigurd Pfeifle. Ich komme aus Gammertingen, aus der Gemeinde. Die heißt genauso wie eure Gemeinde, Evangelische Freie Gemeinde, habe ich gerade festgestellt. Ja, und bin dort Ältester in dieser Gemeinde, schon seit 20 Jahren. Und bin seit über bald 15 Jahren auch Missionar der IAM, wo ich unterwegs bin, um Gottes Wort zu verkündigen, mit Seminaren, verschiedenen Diensten und auch Schulungen und so weiter, Freizeiten. Und gerade läuft alles so gut an. Ich bin auch derzeit sehr viel unterwegs und darf dem Herrn dienen. Ich bin so dankbar auch, dass die Corona-Zeit ein bisschen uns eine dass das vorbei ist und wir eine Verschnaufpause haben. So können wir die Dienste richtig hochfahren. Und das ist wirklich ein großer Segen. Die Geschwister aus Gammertingen lassen euch ganz herzlich grüßen. Und ich habe mich so gefreut bei euch heute. Markus hat mich ja gestern angerufen. Ich habe ein Erlebnis letzten Sonntag gehabt. Da war ich in der Gemeinde und da waren zwei Prediger auf einmal da zum Predigen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt müssen wir das loswerfen, wer predigen darf oder so. Bei euch hat es gut geklappt. Vielen Dank für die Einladung. Können wir die PowerPoint an die Wand werfen? Danke. Ja, das Thema heute ist, was unseren Glauben wieder lebendig macht oder frisch macht. Markus hat ein bisschen vorgegriffen und hat erzählt von Kapitel 18, diese große, bombastische Sache, die Elia da gegeben hatte, diese Vorstellung. Tausende von Menschen standen rum, das Feuer fiel vom Himmel und so wurde Gott offenbart vor diesem ganzen Volk. Und er stand ganz alleine da und hatte so eine Macht und so eine Kraft. Unglaublich, ja. Also wenn ich hier nur so vor 60, 70 Leute stehe, das ist anders. Da standen tausende Leute. Und Elia hat dort gepredigt und hat Gott groß gemacht. Und was für ein unglaublicher Kontrast jetzt, wo wir sehen, wie er unter diesem Ginsterstrauch liegt und sterben will. Enormer Kontrast, der hier herausgearbeitet wird. Nach 3,5 Jahren Dürre kündigt er Regen an und er kommt dann auch schließlich. Und dann läuft Ahab vor der Kutsche her, 25 Kilometer von Karmel nach Jezreel. Also 25 Kilometer ist eine ganze Strecke zu laufen. Und dann hörte er, wie diese Königin Isabel geschworen hat, ihn umzubringen. Und er verliert absolut den Mut, läuft in die Wüste und ist total fertig, ist total erledigt. Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt. Wisst ihr, so geht. Bist du wirklich fit im Glauben, frisch unterwegs, bezeugst den Herrn Jesus oder verspürst du so ein bisschen eine Müdigkeit? Naja, es war schon bessere Zeiten, würdest du mal sagen, als heute vielleicht. Du tust deinen Dienst in der Gemeinde wie Pflichterfüllung, nicht aus Liebe zu Jesus. Du spürst, wie du immer kritischer wirst, irgendwie eine Kleinigkeit und da gehst du schon gleich auf die Barrikaden. Und wenn du sowas verspürst, dann würde ich mal sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, dann macht sich so ein bisschen Glaubensmüdigkeit bei dir breit. In der letzten Zeit haben wir in unserer Gemeinde eine Diskussion über ein Phänomen gehabt, warum so viele Geschwister überlastet sind, warum sie keine Zeit haben. Liegt das an dem Phänomen der Zeit, in der wir leben oder am Smartphone, ja, dass die ständig erreichbar sein sollen oder was auch sonst? Warum kommen so wenige zur Gebetsstunde? Warum sind so wenige da beim Abendmahl? Ich habe mich da gefragt und viele sagen, wir sind zu beschäftigt, vielleicht auch zu gehetzt. Und das ist das Kennzeichen heute, liebe Geschwister. Wir sind so zerrissen und auf so vielen Baustellen tätig, dass wir oberflächlich werden, dass wir nicht mehr konzentriert auch unseren Glauben leben. Und das ist auch der Grund, warum wir dann, weil wir so gehetzt sind, müde im Glauben werden. Einfach nicht mehr die Kraft haben. Und dann kommen noch Aufgaben in der Gemeinde zu und sagen, ach meine Güte, jetzt muss ich das auch noch machen. Jetzt muss ich auch noch im Singeteam singen oder muss ich auch noch die Kinderstunde machen oder was auch sonst. Aber das Problem, liebe Geschwister, liegt nicht in den vielen Aufgaben, die wir haben. Ich glaube das nicht. Sondern das Reich Gottes ist nicht mehr die oberste Priorität in unserem Leben. Das ist das Problem. Denn ich kann viele Dinge einordnen, wenn ich ein Ziel habe und auf das Ziel draufgehe. Und wenn das nicht mehr oberste Priorität ist, dann wird mir alles zu viel. Schaut mal, wenn jemand frisch verheiratet ist, also meine Tochter, die hat letztes Jahr geheiratet, die ist frisch verheiratet, ja, da knistert es doch. Also ich bin schon so 38 Jahre verheiratet. Ja, naja, da gab es schon mal Zeiten, da war es mal nicht so knisternd und so, ne? Klar, Oder schaut mal, eine Mutter, die gerade ihr erstes Kind geboren hat. Wow, ist das etwas Herrliches, ja? Ist das erste Kind. Und dann freut man sich so und dann noch so einem Jahr, zwei Jahre. Doch meine Güte, diese ganze Erziehungssache wird ganz schön anstrengend, ja? So, meine Tochter ist gerade bei mir und sagt, oh, ich kann manchmal nicht. Ich habe gedacht, wo gibt's den Knopf, wo man die ausschalten kann oder so? Geht gar nicht. Oder zum Beispiel, du hast dich für Jesus entschieden. Ich weiß nicht, wann das war. Vielleicht war das vor zwei Jahren, vor fünf Jahren oder so. Da Jesus hat dir deine Sünden vergeben. Er war alles für dich. Auf einmal hast du dich auf Jesus konzentriert. Und du hast evangelisiert. Du hast anderen von Jesus erzählt. Und jetzt so nach zehn Jahren vielleicht, ja, da bist du schon nicht mehr so feurig. Da bist du schon ein bisschen so, ja, glaubensmüde geworden. Ich erlebe das auch in meinem Dienst und auch in der Gemeindearbeit, dass wir an dieser Stelle lernen müssen, nicht stehen zu bleiben, wenn es mal müde wird, wenn es mal nicht so läuft, wie wir denken, sondern dass wir weitergeben und gehen und diese Glaubensmüdigkeit überwinden. Und darum wollen wir uns heute Morgen mit dieser Geschichte von Elia beschäftigen. Ich denke, das passt sehr gut hinein. Wir haben die gehört, die wurde gelesen. Und so werde ich darauf eingehen mit zwei Gedanken, die wir betrachten möchten. Der erste Gedanke ist, was unseren Glauben müde macht. Und der zweite Gedanke, was unseren Glauben wieder frisch und fit macht. Der erste Gedanke, was macht unseren Glauben müde? Nur mal eine Frage, was ist der Normalzustand eines Christen? Ist der Normalzustand eines Christen, dass er so müde durch das Leben schlürft? Oder ist das so ein Marathonläufer, der vorwärts stürmt und läuft für den Herrn Jesus und steht für die Wahrheit? Vielleicht ist es irgendwo alles dazwischen? Oder was ist der Normalzustand eines Christen? Nun, ich lese euch mal einen Vers aus Jesaja vor, aus Jesaja 40, Vers 30. Dort steht, Knaben werden müde und matt. Und Jünglinge fallen. Vielleicht sagst du, na ja, so, Sickert, du bist ja schon ein bisschen älter im Glauben, ja, bist viele Jahre im Gemeindedienst, vielleicht bist du dann müde, aber ich bin ja noch jung. Aber schaut mal, was hier steht. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Also es hängt nicht davon ab, wie alt du bist. Du kannst sogar ganz junger Christ sein und du kannst auch straucheln und fallen. Wir alle werden mal müde, wir alle werden mal entmutigt. Aber dann lesen wir weiter, der Vers geht weiter. Da heißt es, die aber auf den Herrn harren, werden laufen und nicht matt werden, sie werden wandeln und nicht müde werden. Das ist der Punkt. Wir können manchmal entmutigt werden, wir können manchmal die Freudigkeit verlieren. Aber dann wieder die Neuorientierung auf Jesus, auf Gott, gibt uns neue Kraft im Glauben. Und deshalb ist meine Antwort, nicht Mattigkeit, nicht Müdigkeit, nicht Mutlosigkeit soll einen Christen kennzeichnen. Der Normalzustand eines Christen ist eines glaubensvollen, ausdauernden Läufers. Das ist ein Christ. Das ist das, was die Bibel uns zeigt. Nun, wie würdest du jetzt momentan deinen Zustand beschreiben? Du sitzt ja hier und hörst die Predigt zu und denkst vielleicht so darüber nach. Würdest du sagen, dass dein geistliches Leben so einige Ermüdungserscheinungen hat? Oder bist du mit Jesus unterwegs, bewegt von der Kraft des Heiligen Geistes, du gibst Zeugnis und lebst für Jesus. Zurück zu Elia. Elia kannte beides. Elia kannte diesen Zustand der vollen Kraft. Er stand auf dem Berg Karmel und hat diese Predigt gehalten. Und das ganze Volk rief aus einem Mund, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Und dann sehen wir ihn unter dem Ginsterstrauch liegen, ja, total entmutigt. Und sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Herr, nimm mein Leben von mir. Unser Herr möchte uns heute in diese Bewegung mitnehmen. Und ich möchte euch so ein paar Gedanken zeigen. Was macht denn unseren Glauben müde? Erstens, Anfeindungen machen unseren Glauben müde. Als Elia hörte, dass Isabel ihm den Kopf abschlagen möchte oder er noch 24 Stunden zu leben hat, war seine Reaktion, und ich denke, das hättest du auch so gemacht, Beine in die Hand und nichts wie weg. Abhauen. Leben retten. Das war erste Reaktion von Elia. Ich bin immer wieder fasziniert, wie die Bibel doch so authentisch und offen von den Glaubenshelden der Bibel redet. Sie zeichnet uns nicht Elia nur auf dem Berg Karmel, wie er da steht und Predigt hält, sondern sie zeichnet ihn auch in seinen schwachen Stunden. So ist die Bibel und deshalb liebe ich sie, weil ich mich vielleicht nicht immer mit Elia identifizieren kann auf dem Berg von Karmel und du vielleicht auch, aber ich kann mich gut mit ihm identifizieren unter dem Strauch liegend. Das kann ich ganz gut. Aber wisst ihr, weglaufen ist manchmal angebracht. Zum Beispiel bei Josef war es angebracht, wegzulaufen, als ihn die Frau von Potiphar verführen wollte. Und auch Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ja, da sollst du weglaufen. Aber manchmal musst du stehen bleiben. Darfst du nicht weglaufen. Wer seinen Glauben bekennt und sich auf die Seite Jesus stellt, schafft sich auch manchmal Feinde. Und das ist da nicht immer angenehm. Schaut mal, ich gebe euch ein Beispiel. Nimm einfach mal eine Buddha-Statue, geh auf den Feldberg, setz dich dahin im Schneidersitz und dann meditiere einfach mal. Und da gehen die Leute vorbei und denken, ach, ein religiöser Mensch und so nix. Zweite, stell dich hin, stell ein Kreuz hin und fang an, von Jesus zu predigen. Was erlebst du dann? Ich kann es dir prophezeien, was du erlebst. Du wirst ganz schön Gegendruck erleben. Und so ist es, wenn du mit Jesus lebst, wirst du Gegendruck erleben. Und da dürfen wir nicht immer denken, ja, wenn ich mit Jesus gehe, dann gibt es keinen Druck von außen. Es wird Druck geben. Als wir die erste Gemeindegründungsarbeit in Engstingen angefangen haben, haben wir derart Druck auch von der Bevölkerung, von der katholischen Bevölkerung bekommen. Das war nicht spaßig, ihr Lieben. Ja, der katholische Diakon wechselte immer die Straße, wenn er mir entgegenging. Jugendliche haben bei diesen heißen Tagen haben sie Joghurtbecher auf unser Hausdach geschmissen. Und ihr wisst ja, was das ist, wenn dann die Sonne drauf scheint. Ich war nachts mit dem Schlauch auf dem Dach unterwegs und habe die Sachen abgewaschen. Das war Gemeindegründung in Engstingen, ihr Lieben, gar nicht weit von Wendlingen entfernt. Das war Gegenwind von außen. Aber Gegenwind auch von innen kommt, wenn wir mit Jesus nachfolgen. Als wir die Arbeit angefangen haben, in Engstingen hatte ich eine anstrengende Arbeitsstelle. Ich war in einer Maschinenfabrik, ich war viel auf Montage, ich hatte drei kleine Kinder und die Gemeinde im Haus. Es war extreme Belastung, würde ich schon sagen. Und dann kam mein Bruder auf mich zu und sagte, Sigurd, wenn du so weitermachst, dann verlierst du deine Kinder und deine Ehe geht kaputt. Und ich habe dir jetzt ein Buch mitgebracht und lies bitte dieses Buch und häng dich da nicht so rein in diese Gemeindearbeit. Der Herr kann schon alles machen. Wisst ihr, ich verstehe den Bruder. Ich habe ihn auch lieb. Ich habe das Buch ganz liebevoll in den Papierkorb gelegt und habe es gar nicht gelesen. Warum? Hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht den Mut verloren, weiterzumachen. Das ist der Punkt. Aber einen anderen Gedanke. Was wäre, wenn Jesus so gedacht hätte? Was wäre, wenn Jesus gedacht hätte, ach, ich hänge mich nicht so rein, ich gehe nicht auf die Erde, ich manage das mal von oben. Ich schicke Gabriel runter. Er ging hinein in diese Welt und er starb für dich und für mich am Kreuz von Golgatha. Und er nahm unsere Schuld auf sich und das war keine Kleinigkeit. Und wir denken immer, wir dürfen uns nicht so hineingeben in die Gemeindearbeit, hineingeben in die Sache des Herrn. Aber wisst ihr, ich sage euch etwas, liebe Geschwister, hier, es gibt kein geistliches Wachstum ohne Wachstumsschmerzen. Gibt es nicht. Wenn du geistlich wachsen willst, dann musst du diesen Gegendruck ertragen. Der Apostel Jakobus schreibt in Jakobus 1, 2 bis 3, haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr auf verschiedene Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch diese Bewährungsproben euren Glauben Standfestigkeit erlangt. Das will Gott in unserem Leben. Er will, dass du fest wirst, standhaft wirst. Vielleicht hat Elia das auch gebraucht, dieses Erlebnis. Vielleicht brauchst du auch manche Drucksituationen in deinem Leben, damit du tiefe Wurzeln entwickelst, damit du standhaft wirst in dieser Welt. Eine Geschichte habe ich mal gelesen, die das ein bisschen verdeutlicht. Ein Christ entschied sich eines Tages aufzugeben. Er wollte den Job aufgeben, er wollte alle Beziehungen kappen und sein geistliches Leben an den Nagel hängen. Er war bereit, sogar sein Leben aufzugeben. Und er ging in den Wald und hatte noch so ein letztes Gespräch mit Gott. Und hat er gesagt, Herr, kannst du mir einen Grund geben, nicht aufzugeben? Und der Herr antwortete zu ihm und sagte, siehst du im Wald diesen Farn und siehst du diesen Bambus? Ja, sagte ich, sehe ihn. Schau mal, als ich die Samen von dem Farn in den Boden gelegt habe, ging der sofort nach einigen Tagen auf. Aber vom Bambus sah man gar nichts. Nach einem Jahr wuchs dieser Farn noch viel höher und prächtiger, aber vom Bambus sah man gar nichts. So ging es auch im zweiten und dritten Jahr. Im vierten Jahr, der Farn war noch prächtiger, aber vom Bambus nichts. Und im fünften Jahr kam ein winziger Trieb aus der Erde, Im Vergleich zum Farn unscheinbar klein. Aber nur 6 Monate später wuchs der Bambus in eine Höhe von 30 Meter. Und da sagte Gott zu diesem Mann, ja siehst du, ich habe beides geschaffen. Ich habe den Farn geschaffen und ich habe den Bambus geschaffen. Aber ich habe ihn so geschaffen, dass er in diesen 5 Jahren Wurzel entwickelt hat, damit er auf diese Höhe wachsen kann. Wusstest du, mein Kind, dass du die ganze Zeit, in der du innere Kämpfe hattest, tatsächlich Wurzel entwickelt hast? Ich habe den Bambus nicht aufgegeben, ich werde nie dich aufgeben. Vergleiche dich nicht mit anderen. Der Bambus hat eine andere Funktion wie Farn. Und doch machen beide den Wald schön. Deine Zeit wird kommen, sagte Gott. Du wirst wachsen. Seht ihr, liebe Geschwister, geistliches Wachstum braucht auch eine gewisse Zeit. Und deshalb ist es wichtig, nicht wegzulaufen. Elia hatte da in dieser Position ein bisschen, ja, er hat versagt, das ist so. Er ist weggelaufen aus der Stellung von Gott. Und Gott hat ja auch nicht gesagt, Elia, schön, dass du weggelaufen bist, da bist du am Leben geblieben. Wisst ihr, wie Gott zu ihm redet? Er sagt, was willst du hier? Das sehe ich nicht als, naja, schön, dass du hier bist. Das sehe ich, hast du Urlaub beantragt, dass du weggehen kannst von Israel? Seht ihr, das war ganz anders hier, wie wir das sehen. Nicht weglaufen. Das Zweite, was uns in eine Ermüdung führt im Glauben, Erschöpfung macht den Glauben müde. Elia litt seelische Erschöpfung. Ihr müsst mal diese seelische Anspannung sehen, als er auf dem Berg Karmel stand, diese vielen Menschen und auch diese Herausforderung, ja, bis Gott geantwortet hat. Und wir sehen auch die körperliche Erschöpfung. Und das war ihm einfach zu viel alles, diese 25 Kilometer neben Ahab herlaufen, neben der Kutsche und so weiter. Und er brach einfach zusammen, seelisch und körperlich brach er zusammen. Als Kind bin ich ja in Lettland aufgewachsen und wir hatten da Straßenbahnen und auch so E-Busse. Und der E-Bus ist ein ganz normaler Bus, aber er hat genau wie die Straßenbahn so eine Überleitung, wo er dann quasi ein bisschen mehr Spielraum hat, weil er keine Schienen hat, aber er fährt trotzdem durch Elektrizität. Und oft habe ich beobachtet als Kind, wie ein unaufmerksamer Fahrer oder Fahrerin zu rasant in die Kurve ging und dann die Oberleitung abgerissen ist. Und dann versuchte sie wieder da hantiert, bis sie die wieder draufgekriegt hat und dann konnte sie weiterfahren. Und wisst ihr, so ist es auch bei uns im Leben. Wenn wir zu rasant unterwegs sind in diesem Leben, reißt die Beziehung zu Jesus ab und dann ist vorbei. Und dann bist du seelisch und aber auch körperlich am Ende. Weil nur in Jesus haben wir die Kraft. Wir haben das schöne Lied gesungen heute. Ja. Nur in dir habe ich alles. Liebe Geschwister, da ist unsere Kraft, sonst schaffen wir das nicht. Zurzeit begegnen wir viele Menschen, auch Gläubige, die am Ende ihrer Kräfte sind. Ein Ehepaar aus unserer Mission ist ausgestiegen, weil sie ein Burnout erlitten hat. Burnout ist ein Phänomen heute in dieser Welt. Und interessant, es geht durch alle Berufsschichten durch. Das ist Lehrer, Pflegepersonal, sogar bei den Künstlern, bei den Professoren, Krankenschwester, Altenpfleger, auch bei den Pastoren. Kein seltenes Phänomen. Gerade da, wo man mit Menschen arbeitet, ist es ganz häufig zu beobachten. Und ich denke, liebe Geschwister, dass geistliche Arbeit uns noch mehr an den Rand führen kann, ein Burnout zu erleiden. Besonders auch so Tätigkeit am Wort und Predigt. Ich predige jetzt schon seit 30 Jahren und ich weiß, was das für eine Herausforderung ist und wie man da den Herrn braucht und seine Kraft braucht, um diesen Dienst tun zu können. Das Argument oft, das uns begegnet, ja auch im geistlichen Dienst, ja, du musst dir mehr Kraft vom Herrn erbieten. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich denke, das ist manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich kann natürlich Kraft vom Herrn erbieten. Aber Gott schenkt mir für jeden Tag die nötige Kraft, die ich brauche, um diesen Tag zu überstehen. Es steht in der Bibel ganz klar, dass Jesus die Werke vorbereitet hat, die wir an diesem Tag wandeln sollen. Und er gibt die Kraft dazu. Das heißt, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich zu viel mir aufbürde und dann zusammenbreche. Wir müssen auf Jesus schauen, liebe Geschwister. Schaut mal, der Herr Jesus hatte einen anstrengenden Tag. Er hatte manchmal nicht mehr Zeit zu essen, aber er hat keinen Burnout erlitten. Und ich frage mich, warum? Als Jesus sich zurückzog, um beim Vater allein zu sein und Zeit mit seinem Vater zu verbringen, um diese neue Kraft von ihm zu bekommen, ja, ließ er Menschen zurück, die geheilt werden sollten. Er ließ Arbeit zurück, die getan werden sollte. Er ließ Not zurück, die gelindert werden musste. Warum tat er das? Weil Jesus Prioritäten setzte in seinem Leben. Er wusste genau, das ist meine Priorität. Das andere ist nicht so wichtig. Und das müssen wir auch tun. Und ich denke nicht, dass wir immer vom Herrn liegen müssen und sagen müssen, Herr, schenke uns mehr Kraft. Ich denke, wir müssen mehr vor dem Herrn liegen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist der Punkt. Und dann können wir leben und ihm dienen. Und manchmal ist das, was der Herr uns zeigt, eben nicht das, was andere Menschen von uns erwarten. Und wisst ihr, ich stehe auch in der Mission, das sind Erwartungen. Ich stehe in der Gemeinde, das sind Erwartungen. Ich stehe in der Familie, das sind Erwartungen. Ja, auf vielen Baustellen habe ich Erwartungen. Aber wichtig ist, dass ich weiß, was will der Herr. Und dann kann ich auch manchen Dingen gerecht werden, manchen eben nicht. Ich habe mal gelesen, dass wenn man einen Eingriff macht in den menschlichen Körper, im Gehirn, dann kann man länger wach bleiben, um überhaupt keine Stunde ruhen zu müssen. Also Mitold Bergmann, ein Amerikaner in San Francisco, hat mal gesagt, man kann, im Prinzip kann man fast ein Jahr wach bleiben. Durch den Eingriff ins Gehirn. Aber mit einem ganz entscheidenden Haken. Er hat geschrieben, 2 Wochen ohne Schlaf bedeuten je nach Arbeitsüberlastung des Gehirns oder Arbeitsbelastung des Gehirns oder Muskel 2 bis 4 Jahre weniger Lebenszeit. Das ist interessant, ne? Du kannst schon wach bleiben, du kannst schon schaffen wie ein Verrückter, ja? Aber du bringst dich um, du machst Raubbau an deinem Körper, den Gott dir gegeben hat. Unser Körper ist das Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, ihm zu dienen. Und ich kann mit ihm nicht machen, was ich will. Ich kann nicht arbeiten wie Verrückter und dann noch in der Gemeinde mich wie ein Verrückter einsetzen. Es wird irgendwann mal klemmen. Und deshalb, das führt uns in der Erschöpfung zum Glauben. Mein nächster Gedanke, Selbstüberschätzung macht sich den Glauben müde. Das zweite sehen wir bei Elia, dass er sich erschöpft hat, weil er gedacht hat, er muss besser sein wie seine Väter. Er sagt hier, er klagte bei sich selbst und sagte, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Okay, meine Frage, wer hat ihm gesagt, dass er besser sein muss wie seine Väter? Keiner. Oder vielleicht denkst du, du musst besser sein wie Billy Graham. Und du bereitest dich darauf vor, um so ein Prediger zu werden. Vielleicht wirst du es nie. Und dann brichst du zusammen, weil du das nicht geworden bist, was du dir vorgenommen hast. Liebe Geschwister, Paulus führt uns da in Römer 12, Vers 3 auf der richtigen Schiene. Er sagt dort, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht mehr von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Weißt du, Gott hat dir ein bestimmtes Maß des Glaubens gegeben. Gott hat dir eine Aufgabe gegeben in dieser Welt. Fülle sie aus. Gott hat dir eine Aufgabe gegeben als Mutter. Fülle sie aus. Warum musst du überall rumhüpfen als Mutter? Kümmere dich um deine Kinder, um deine Familie. Ich kenne jetzt Frauen, ich kenne eine Frau bei uns in der Gemeinde, ja, die wollte mit 6 Kindern noch Medizin studieren. Ich habe gesagt, mach mal langsam. Ich habe nicht gesagt, Blödsinn. Ich habe gesagt, mach mal langsam, ja. Heute ist es froh in ihrer Rolle als Mutter und setzt sich da ein und auch sogar in der Gemeinde. Hochachtung, was sie tut. Aber solche Gedanken, die machen dich auch im Glauben müde. Das ist nicht richtig. Und deshalb sollst du fragen, Herr Jesus, was ist der Plan für mein Leben? Was willst du, dass ich tue? Willst du, dass ich Ältester einer Gemeinde werde? Willst du, dass ich vielleicht in der Kinderstunde mitarbeite? Willst du, dass ich eine Frauengruppe leite, hier im Chor mitsinge? Liebe Geschwister, frag, was der Herr zeigt dir den Weg und diene ihm dort treu. Und dann wirst du nicht im Glauben müde. Und das vierte, was mir noch auffällt, bei Elia, Entschuldigung, muss ab und zu mal einen Schluck Wasser nehmen. Eifer macht den Glauben müde. In Vers 10 habe ich gelesen und in Vers 14 hier sagt er, ich habe heftig geeifert für den Herrn. Wisst ihr, dieser heftige Eifer kommt oft daraus, dass man etwas für Gott tun will aus eigener Kraft. Also Eiferer, die tun viel aus eigener Kraft. Und es gibt so viele Eiferer. Und Elia war auch so ein Eiferer und er ist zusammengebrochen, weil er zu viel vielleicht geeifert hat. Ich rede nicht, dass Eifer verkehrt ist. Gesunder Eifer ist immer gut, dass man eifrig dabei ist. Aber so einen überkandidelten Eifer, oder wie wir das zuletzt in der Corona-Zeit gesehen haben, da waren manche so ereifert sich gegen die Impfung, die andere für die Impfung und auch im Glaubensleben. Die eine sind für den Calvinismus, die andere sind für den Arminismus und was auch sonst. Und die eifern, bis Gemeinde zerbrechen und in Stücke zerfallen. Das ist so bei uns heute. Und ich denke, dass Eifern ein grundsätzlicher, solcher Eifer ein grundsätzlicher Fehler ist. Und Eifer führt oft in Gesetzlichkeit und Gesetzlichkeit führt zu Freudlosigkeit und Freudlosigkeit im Glauben führt zu einem mürben und müden Glauben. Und das will Gott nicht. Gott will, dass du dieser Marathonläufer bist, zu seiner Ehre. Und wir lesen bei Elia, schaut mal, er ist so ein Eiferer und er dreht sich nur noch um sich. Er sagt, ich, mich, mein. Ich habe geeifert für den Herrn. Ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten mir alle nach dem Leben. Er kommt aus dieser Spirale nicht mehr raus. Und das ist das Problem hier bei Elia, dieser Eifer. Ein gesunder Eifer ist okay, aber wenn du so dich vereiferst, ja, dass dir sogar die Bruderschaft nicht mehr wichtig ist, nur damit du deine Meinung durchsetzt, dann bist du auf einem gefährlichen Weg. Das ist nicht richtig. Wir haben jetzt betrachtet vier Dinge, was unseren Glauben müde macht. Anfeindung macht unseren Glauben müde, kann uns dahin bringen. Dann was uns noch müde macht, Erschöpfung. Dann Selbstüberschätzung macht unseren Glauben müde und Eifer macht unseren Glauben müde. Jetzt wollen wir zum nächsten Gedanken kommen. Was macht denn unseren Glauben lebendig? Was macht ihn frisch? Jetzt wollen wir uns mal dem Schönen zuwenden, nämlich der Therapie aus dieser Notsituation heraus. Wenn wir Elia betrachten, er blieb nicht erschöpft und resigniert unter einem Wald, dem Strauch liegen, Ginsterstrauch liegen. Er steht wieder auf, er bekommt neue Kraft, er läuft wieder 40 Tage und Nächte zu dem Berg Horeb. Eine enorme Leistung. Wie kommt es zu dieser radikalen Veränderung bei diesem Mann? Auch vier Gedanken möchte ich euch hier weitergeben. Als erstes, geistliche Nahrung macht den Glauben lebendig. Zweimal lesen wir hier, dass der Engel sagt zu Elia, steh auf und iss. Er gibt ihm sogar einen Tritt oder einen Stoß, ich weiß nicht, hier steht ein Stoß, und sagt, steh auf Elia und iss. Und ich denke, warum steht das in der Bibel? Das hat doch vielleicht eine besondere Bedeutung, warum der Engel den Elia so anstößt. Nur der Herr will uns anstoßen, damit wir wieder zum Wort gehen. Weil das, was Elia hier gegessen hat, war ja Brot. Aber kann man von einem normalen Brot 40 Tage und 40 Nächte laufen? Also ich glaube es nicht, dass ich das könnte. Das war ein besonderes Brot, ein außergewöhnliches Brot, das Elia da gegessen hatte. Es war das lebendige Brot, das Gott ihm gegeben hat. Und ich führe das zurück auf die Bibel. Und Gott muss uns manchmal unserer Bequemlichkeit einen Tritt geben und sagen, lies mal wieder deine Bibel. Ja, lies mal wieder ein Kapitel aus der Apostelgeschichte oder lies ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Iss mal wieder die Bibel, damit du lebendig bleibst in deinem Glauben. Und Jesus sagt selber in Matthäus 4, Vers 4, als er in dieser Versuchungsgeschichte war, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das Wort Gottes ist nahrhaft. Es ist das Lebensmittel des Glaubens. Also wenn du hier im Gottesdienst bist, das hast du super gemacht heute, dass du hergekommen bist. Du nährst deine Seele. Wer nicht seine Seele nährt, verkümmert im Glauben. Du brauchst gar nicht wundern, wenn du nicht die Bibel liest, nicht zum Gottesdienst kommst, dass du im Glauben zusammenbrichst oder ihn an den Nagel hängst. Es ist eine normale Sache, die dann eben seinen Lauf nimmt. Aber wenn du deine Bibel regelmäßig liest und zum Gottesdienst kommst und das Wort Gottes hörst, wirst du nie rückfällig in deinem Glauben und wirst du nie zusammenbrechen. Und wisst ihr, was gefährlicher ist, auch sogar bei Missionaren und Dienern Gottes und Ältesten, die können auch die Bibel lesen und sie lesen für die Gemeinde, aber nicht für sich selbst. Ja, das geht, dass ich mich nur beschäftige, um jetzt die nächste Predigt vorzubereiten, die nächste Bibelwoche vorzubereiten, aber ich lese nicht für meine Seele und das kann auch zu Problemen führen. Das heißt, das mechanische Lesen der Bibel ist nicht Nahrung aufnehmen. Nahrung aufnehmen ist was anderes. Schaut mal, Jesus hat mal zu den Schriftgelehrten gesagt, ihr kennt die Schrift und sie zeugt von mir, aber ihr habt nicht erkannt, was da drin ist. Es gibt heute Theologieprofessoren, die Theologie studiert haben, die alten Sprachen, Griechisch und Hebräisch beherrschen, aber die nie Jesus erkannt haben als ihren Herrn und Heiland. Was für eine Tragik. Ich habe mal von Fruchtenbaum gelesen oder sogar auch persönlich gehört auf einer KfG-Konferenz. Er hat mal gesagt, dass die Rabbis, wenn sie ihre Prüfung machen in Israel, so genau studieren das Pentateuch, also die fünf Bücher Mose, dass wenn man da in diesem Buch einen Nagel durchschlägt, da kann er sagen, welche Buchstaben der Nagel getroffen hat. Verrückt, ne? Aber haben Sie wirklich Jesus erkannt? Sie kennen Jesus nicht. Sie kennen Ihren Messias nicht. Also das mechanische Studium der Bibel ist nicht das. Du musst deine Seele nähren. Wir brauchen Wort Gottes für unsere Seele. Das macht unseren Glauben lebendig. Das Zweite, Kurskorrektur macht unseren Glauben lebendig. Wir lesen hier, dass Gott zu Elia sagt, so, jetzt gibt's mal einen Kurskorrektur. Geh wieder zurück nach Damaskus. Jetzt ist er gelaufen, ja, vom Karmel, ich weiß nicht, wie weit das war, also 40 Tage, 40 Nächte, eine ganze Menge. Und jetzt muss er wieder zurück nach Damaskus. Und Gott sagt, was machst du hier, Elia? Ich habe dich nicht hierher bestellt. Und er sagt, und jetzt gebe ich dir mal eine Kurskorrektur. Geh in diese Richtung und mach das und das und salbe auch Elisa an deiner Stelle. Und wisst ihr, oft ist es so, wir gehen einen Weg im Glaubensleben und wir fahren uns fest. Und da muss uns Gott korrigieren und sagen, Kurskorrektur, es geht in die Richtung. Und dann gehst du wieder und dann hast du wieder neu, ist dein Glaube lebendig. Wir brauchen oft im Glauben Kurskorrektur. Und Kurskorrektur erfährst du, wenn du vor Gott liegst und fragst, Herr Jesus, was willst du? Was ist als nächstes dran? Vielleicht als Älteste, dass man in der Gemeinde fragt, Herr Jesus, was willst du, wo geht es jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr als Gemeinde hin? Zeig uns deinen Weg, Kurskorrektur. Das gibt wieder neu Schub für unseren Glauben und für unseren Dienst. Das Dritte, die Gottesbegegnung macht den Glauben lebendig. Also was Elia hier nochmal erlebte auf dem Berg Jezreel, hat er auch die Gottesbegegnung gehabt, beziehungsweise mehr dieses Feuer, das runtergefallen ist. Aber hier lesen wir, dass er Gott persönlich begegnet ist. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Die größte Veränderung in unserem Leben, liebe Geschwister, haben wir, wenn wir Gott persönlich begegnen, im Sinne, dass wir seine Stimme hören, der zu uns direkt redet. Und das hat Elia hier erlebt. Er kommt zum Berg Horeb und dann kommt ein Wort Gottes zu ihm und dann sagt Gott zu ihm, er soll sich in diesen Berg hineinstellen, in diese Felsspalte stellen und dann sieht er dieses gewaltige Erdbeben, er sieht diesen Wind, er sieht diesen Feuer, dieses Feuer, aber Gott ist nicht da drin. Was will uns das sagen? Ich habe mir überlegt, was kann uns das sagen? Nun, Elia hat Gott immer in bombastischen Erlebnissen erfahren. Zum Beispiel da auf dem Berg Karmel oder in anderen Situationen, wo der Himmel verschlossen wurde, kein Regen kam, wo es Erdbeben gab. Im Feuer hat er Gott erlebt, aber er ist nie Gott in einer anderen Weise begegnet, nur in diesen großen Dingen. Und jetzt lesen wir ein leises Säuseln des Windes und da ist Gott. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Das Große und Gewaltige soll uns groß erscheinen, will Gott sagen. Und das Kleine und Geringe soll uns klein erscheinen. Wir müssen neu gewichten in unserem Leben, was wichtig ist und was unwichtig ist. Es gibt ein Lied in unseren Liederbüchern, das wir oft singen. Das heißt, und mach das Große mir groß und das Kleine mir klein. Wisst ihr, wenn das wieder neu richtig gestellt wird, dann können wir wieder weitergehen. Oft ist es so, dass wir eine Fliege zum Elefanten aufblasen und dann wissen wir nicht mehr so recht, wo wir dran sind. Wenn ich Probleme habe in der Gemeinde oder woanders, vielleicht auch mal in der Familie, dann gehe ich immer an den Alprand und schaue runter und sehe die ganz kleinen Häuschen da unten. Da sieht man so 400 Meter runter. Und dann denke ich, ja, mach das Kleine mir klein und das Große mir groß. Und dann sehe ich wieder die Größe Gottes und die kleinen menschlichen Probleme. Und dann sind die Sachen wieder neu justiert und ich kann dem Herrn wieder froh nachfolgen. Wir brauchen solche Neujustierung. Und besonders passiert diese Neujustierung, wenn wir Gott begegnen. Und gerade in diesen kleinen Begegnungen des Säuseln des Windes. Jemand hat das übersetzt. Ton eines leisen Wehens. Ich bete oft und sage, Gott, schenk mir das wirklich in meinem Leben zu erkennen, dass ich nicht dieses leise Wehen, wo du redest, übergehe in diesem lauten Alltag meines Lebens. Dass ich das wieder neu versuche zu erhaschen. dass Gott in kleinen Dingen zu mir redet. Und wir wissen ja, das größte Wunder überhaupt, ja, wäre die Auferstehung Jesu aus den Toten. Das ist das größte, bombastische Wunder überhaupt. Aber wisst ihr, was das auch großes Wunder ist? Sagen wir mal, das zweitgrößte. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Wenn sich ein Kind bekehrt. Ja, das sind große Wunder. Und wenn ich das erlebe, dann falle ich auf meine Knie und danke meinem Herrn. Ich möchte lernen, diesen Blick zu entwickeln, wo Gott im leisen Gehen, wo vielleicht ein Mensch zu mir kommt und sagt, nach deiner Predigt hat mich das Wort getroffen. Ich habe jetzt wieder neu die Ausrichtung für mein Leben bekommen. Da sehe ich dieses leise Wehen Gottes, wie er in unsere Herzen eingreift. Ephraim Lessing hat mal Folgendes gesagt. Der Wunder höchsten ist, dass uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können. Dass wir nicht mehr sehen, wo Gott Wunder tut. Wir gehen so durch den Alltag, wir hören nicht mehr die Vögel singen. Wir sehen nicht mehr die Schmetterlinge. Wir sind so in unserem Ding drin. Und Gott hat so viele Wunder parat für uns. Und das wichtig ist, dass wir lernen, zur Ruhe zu kommen, um dieses leise Wehen des Redens Gottes zu hören. Es ist so wichtig, die Stimme Gottes zu hören. Liebe Geschwister, meine Schafe hören meine Stimme. Wann hat Gott letztes Mal zu dir gesprochen? Wo du seine Stimme gehört hast. Gehört, wenn ich sage gehört, Gott ist ihr Geist. Er redet ja nicht mit akustischen. Ja? Er redet in deinem Geist, in deinem Herzen. Aber er spricht deutlich. Ohne sein Reden könnte ich diesen Dienst nicht tun, in dem ich stehe. Aber in der Bibel steht auch, meine Schafe hören meine Stimme. Wann hast du ihn gehört, das letzte Mal? Vielleicht musst du mal lernen, ruhig zu werden. Mal einen Gang zurückzuschalten, um wieder mit Gott in Verbindung zu kommen. Lass mich noch ein Viertes hier betrachten. Die Wegweisung macht den Glauben munter. Wir haben gesagt, Kurskorrektur macht den Glauben, aber Wegweisung macht den Glauben auch noch munter. Und hier lesen wir zum Beispiel ganz klare Wegweisungen, die Gott Elia angibt. Hier heißt es dann, kehre wieder zurück von der Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Und du sollst Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa an deiner Stadt. Ganz klare Wegweisung, die Gott Elia hier gibt. Geh wieder zurück. Und wisst ihr, liebe Geschwister, jedem von uns hat Gott einen Auftrag gegeben. Jeder hat von uns einen Auftrag, der hier sitzt. Zumindest haben wir den Missionsauftrag. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Macht sie zu Jüngern und tauft sie in meinem Namen. Und vielleicht muss Gott dir mal wieder so eine Hilfestellung geben und dich mal ein bisschen so bewegen und sagen, geh mal zu deinem Nachbar rechts, sag ihm was von Jesus. Nimm mal ein Traktat mit und geh mal zu deinem Arbeitskollegen und gib ihm mal was zum Lesen oder einen Film weiter. Oder er macht dir und sagt, geh mal dahin und gib mal da ein Zeugnis von dem, wie du zum Glauben gekommen bist. Er gibt uns diese Wegweisung, damit wir diesen Auftrag auch erfüllen. Wir sind ja nicht dazu berufen, hier zu sitzen und den Stuhl zu wärmen. Wir sind ja Licht und Salz in dieser Welt, ihr Lieben. Und deshalb macht uns Gott manchmal Beine und sagt, geh mal dahin. Letztes Jahr war ich in einer großen Gemeinde mit 900 Mitgliedern zum Predigen. Und ich staunte, wie da dieser Gottesdienst organisiert wurde. Es ist mein Jugendfreund, wir kennen uns noch aus der Jugendzeit, der Leiter der Gemeinde ist. Und ich fragte ihn, wie hast du denn das alles fertig gekriegt? Ich habe schon Probleme in meiner kleinen Gemeinde, das alles irgendwie zu organisieren. Wie kriegst du das fertig in einer großen Gemeinde, ja alles, dass das so läuft? Und dann hat er mir gesagt, gib der Gemeinde Arbeit, damit sie beschäftigt ist, sonst wird sie dich beschäftigen. Ich habe mir gedacht, das ist ein weiser Spruch. Und wisst ihr, das Problem ist auch oft, dass wir als Älteste auch Blick haben sollten für die Brüder, die Gaben haben in unserer Gemeinde. Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, das hat bei mir Klick gemacht. Und ich habe sofort meine Brüder zusammengerufen und gesagt, wir müssen neu die Dinge aufstellen. Ich muss neue andere Brüder einbinden, auch in die Gemeindearbeit. Ich darf nicht alles alleine machen. Und seht ihr, bei Elia war das auch das Problem gewesen, dass er alles alleine gemacht hat. Er hatte keinen Mitbruder, der mit ihm gedient hat. Und dann sagt Gott zu ihm, geh zu Elisa. Salbe ihn an deiner Stadt. Ja, geh zusammen den Weg. Wir können nur zusammen den Auftrag besser erfüllen. Und deshalb ist es gut, wenn wir eine gute Ältestenschaft in der Gemeinde haben, aber auch junge Brüder immer wieder ranziehen, Mir ist das Bild immer noch im Kopf, wo wir in Pfullingen mit 80 Mitgliedern 9 Älteste waren. Der Ernst Meyer, der die Gemeinde in Pfullingen gegründet hat, hatte damals die Idee, junge Brüder auch in den Dienst hineinzunehmen. Ich war damals 25, 3 kleine Kinder. Und wir hatten damals aus dieser Gemeinde 4 weitere Gemeinden gegründet. Es geht eben nicht weiter, wenn du alles alleine machen willst. Du musst das verteilen auf viele Schultern und viele in den Dienst hineinnehmen. Diese Wegweisung gibt dann auch Ermutigung und Kraft im Dienst. Vielleicht noch etwas. Ich würde sogar noch den 5. Punkt dazu nehmen. Es kam ja so beim Predigen. Und Gott sagt, ich habe aber in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. 7000 sind noch da und Elia dachte, er wäre allein. Ich würde mal den 5. noch dazu schreiben hier. Wir sagen, andere Christen machen mir Mut, die den gleichen Weg gehen. Es gibt noch 7000 andere. Ich hatte mal in Münzingen eine Evangelisation mit Werner Gitt besucht. Und ich habe gedacht, so, man arbeitet ja auf der Schwäbischen Alb auch, da sind nicht so viele Christen auf der Alb, viele katholische Dörfer und so weiter. Und ich wusste schon, dass in Münzingen eine kleine Baptistengemeinde gibt und so Christen auch ein paar. Und ich kenne den Veranstalter, der das organisiert hatte damals, und er hat erzählt, wir haben also nur, glaube ich, 300 Stühle aufgestellt. 300 Stühle, und dann kam der Werner Gitt, und dann kamen die Leute. Wir hatten, glaube ich, nochmal Stühle stellen müssen. Wir hatten 700 Leute fast waren da gewesen. Wir haben also einen Haufen Stühle noch hinzustellen müssen in dieser Halle. Und ich habe mir gedacht, du meine Güte, wo sie alle rausgeklettert sind, aus welchen Löchern. Ja, die Christen. Und dass es doch noch so viele Christen auf der Schwäbischen Alb gibt. Und das hat mir Mut gemacht auch. Und ich denke, das hat auch Elia Mut gemacht, wo Gott ihm gesagt hat, ich weiß nicht, was da jetzt los ist, es kommt und geht wieder. Wahrscheinlich muss ich Schluss machen, oder? Ich hatte mal eine Predigt in einer Gemeinde, hatte ich auf der Kanzel 3 Lämpchen, ne? So, ja, grün, gelb und rot. Und bei rot habe ich schon Angst gehabt, wenn nicht der Boden aufgeht oder so. Ja, okay, ich habe es verstanden. Ich komme auch zum Schluss. Liebe Geschwister. Ja, also das hat mir damals Mut gemacht. Ich denke, Elia auch. Ja, erstmal, er hat Elisa zur Seite gekriegt, er hat einen neuen Auftrag gekriegt und er hat auch festgestellt, da gibt es noch 7000 andere, die mit mir den Weg gehen, die auch Jesus dienen. Ja, okay, und wenn sie nicht in unserer Gemeinde sind und wenn sie in anderen Gemeinden sind, freue ich mich trotzdem, wenn sie Jesus als ihren Herrn angenommen haben und ihm dienen. Liebe Geschwister, ich möchte mal schließen mit einer Geschichte von Sir Francis Drake aus dem 16. Jahrhundert. Er war ein Freibeuter und in späterer Zeit Vizeadmiral der britischen Marine. Er war der erste englische Weltumsegler. Und er gilt ein Verfasser des Gebets, das ich euch so in der deutschen Übersetzung mal vorlesen möchte und damit schließen möchte und dann am Schluss beten möchte. Er schreibt Folgendes. Störe uns, Herr, wenn wir zu selbstgefällig werden, wenn unsere Träume wahr geworden sind, weil wir zu wenig geträumt haben, weil wir zu nah am Ufer gesegelt sind. Störe uns, Herr, wenn wir mit der Fülle der Dinge, die wir besitzen, unseren Durst verloren haben nach dem Wasser des Lebens. Nachdem wir uns in das Leben verliebt haben, haben wir aufgehört, von der Ewigkeit zu träumen. Und in unseren Bemühen, eine neue Erde zu bauen, haben wir zugelassen, dass unsere Vision vom neuen Himmel verblasste. Störe uns, Herr, kühner etwas zu wagen, uns auf wildere Meere zu trauen, wo der Sturm uns deine Gewalt zeigen wird, wo wir die Sicht des Landes verlierend die Sterne finden werden. Wir bitten dich, die Horizonte unserer Hoffnungen zurückzuschieben und uns in die Zukunft zu schieben, in Kraft, Mut, Hoffnung und Liebe. Liebe Geschwister, ich glaube nicht, dass das ein Gedicht von einem glaubensmüde Bruder ist. Er sprüht im Glauben des Herrn und will wirklich die Welt für Jesus erobern. Und lasst uns das auch sein. Wir haben betrachtet, was unseren Glauben müde macht. Anfeindungen, Erschöpfung, Selbstüberschätzung, Eifer. Wir haben betrachtet, was unseren Glauben wieder fit macht. Geistliche Nahrung, Kurskorrektur, Gottesbegegnung, Wegweisung und auch die Geschwister um uns drumherum. Lasst uns in diesem vorwärts gehen. Und lasst uns nicht glaubensmüde, sondern frisch im Glauben sein. Der Herr segne euch. Lasst uns aufstehen, ich bete noch. Lieber Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Text von Elia. Wir danken dir für sein Vorbild, dass du wirklich uns Beispiele schenkst für unser Leben. Und wir müssen ehrlich von dir bekennen, Herr Jesus, ja, wir waren auch müde, manchmal entmutigt, manchmal erschöpft. Aber Herr, wir bekennen auch, dass wir manches auch selbst verschuldet haben, weil wir uns von dir gelöst haben, weil unser Kontakt gerissen ist zu dir, weil wir einfach unsere eigenen Köpfe durchsetzen wollten, unsere eigenen Pläne geschmiedet haben. Vergib uns, Herr. Aber danke, dass du uns zeigst, wieder wie wir wieder frisch und fit im Glauben werden. Und ich bete für meine Geschwister hier in Wendlingen, dass du schenkst, dass diese frohe Botschaft hier noch viele Herzen erreicht. Ich bete, Herr Jesus, dass du sie mutig machst, dieses Evangelium weiterzutragen. Segne du jeden Einzelnen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute in diesem Gottesdienst die Mitte warst. Wir loben dich und wir preisen dich, Herr. Amen.